Also die Unternehmen verdienen so viel wie noch nie. Unternehmensgewinne sind der Treibstoff am Ende des Tages für die Börsenkurse. Ja, macht schon Sinn, dass die US-Märkte da auch weiterhin gut performen.
Also wenn man wirklich 25% Zölle auf Mexiko und auf Kanada hebt, dann redet man ungefähr von einem 0,5% weniger Wirtschaftswachstum in Amerika und ein gutes Prozent mehr Inflation.
Wo stehen die USA jetzt? Die Wirtschaft brummt. Aber wir haben auch ein Staatsdefizit, was sich wieder den 7% von der Bruttoinlandsprodukt nähert. Und das alles mit vielleicht Zolleinnahmen bezahlen.
Kann sich Europa das leisten? Das ist eine schwierige Frage. Wir sollten die Dimension vielleicht mal ein bisschen gerade rücken. Also in Mexiko reden wir im Umfang der Exporte von 80%, die in die USA gehen. Wenn ich mir jetzt Deutschland angucke, über die Europäische Union, reden wir, glaube ich, von 6% so um den Dreh.
Herzlich willkommen zum Mission Money Gipfel 2025, endlich wieder live. Freue mich sehr, dass ihr alle da seid, so zahlreich erschienen seid und dass wir uns auch alle mal wieder persönlich treffen und natürlich auch austauschen können. Ein kleines Danke muss ich vorweg sagen oder darf ich sagen an Amundi für die Unterstützung, dass der Event heute stattfinden konnte. Und damit wir nachher und auch jetzt schon das eine oder andere Gläschen Weißwein haben können, hat uns die südliche Weinstraße, damit ihr alle wisst, wo der Wein herkommt, auch noch weiter geholfen. Ansonsten kurz zum Ablauf. Wir werden so roundabout 1,5 Stunden reden. Es gibt ganz viele Themen und zum Glück die letzten Wochen ist ja auch viel passiert, über das man sprechen kann mit diesen 3 jungen Herren. Also uns wird, glaube ich, nicht langweilig auf der Bühne. Danach werden wir noch ein bisschen eine Fragerunde machen an der Bühne und danach können wir dann mit den 3 ins Zwiegespräch gehen. Dann erfahrt ihr, wo Tillmann die nächste Bikertour hin macht, der alte Biker, oder wo Thomas so auf dem Berg mit dem Radl rumkraxelt, weil der ist nämlich eine ziemlich krank fitte Maschine. Denkt man immer gar nicht. So, und natürlich auch alle wichtigen großen Themen, die einen so beschäftigen. So, das wär's von mir, keine große Comedy-Einlage, denn wir haben echt viel zu besprechen. Deswegen hole ich jetzt mal einen nach dem anderen auf die Bühne. Wir fangen an mit dem CIO von Amundi. Herzlich willkommen, Thomas Kruse.
Ein offizielles. Danke sehr.
Und dann als zweites haben wir den Kapitalmarktstrategen von JP Morgan Asset Management. Herzlich willkommen, Tillmann Galler. Hallo. Und last but not least, er ist quasi das neueste Gesicht sozusagen bei der Mission Money, war jetzt 2 zu Gast und hat eingeschlagen wie eine Bombe. Deswegen haben wir gesagt, muss er auf jeden Fall hier mit auf die Bühne. Er ist Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DK. Herzlich willkommen, Joachim Schallmeier. Ja, die Herren, ich habe diese Woche ein ganz interessantes Zitat von einem amerikanischen Fondsmanager gelesen, ein bisschen plakativ formuliert. Jetzt haben wir quasi den KI-Hype getötet, wir haben einen Handelskrieg angefangen, aber der S&P steht halt trotzdem über 6.000 Punkten. Ist plakativ formuliert, aber ist das das Mantra für 2025 am Ende?
Naja, ich würde mal sagen, ganz falsch ist es vielleicht nicht, aber die Dynamik erlahmt doch einigermaßen. Ich meine, dass Europa jetzt dieses Mal zumindest seit Jahresbeginn besser liegt, zeigt ja schon, dass zumindest sich das Muster aus dem letzten Jahr so nicht fortsetzt.
Tillmann?
Ja, es ist sicherlich eine Fragestellung, wie disruptiv ist das, was uns bevorsteht. Und ich glaube, gerade auch was die Zolldiskussion betrifft, wird es nicht die letzte Ankündigung gewesen sein, die wir aus Washington hören. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber auch mit dem KI-Thema, das ist natürlich, war das erstmal eine Überraschung, dass es so schnell gegangen ist, aber es ist so der Lauf der Dinge. Und ich glaube, die Märkte haben langsam auch sehr gut schon verarbeitet, dass das jetzt nicht unbedingt disruptiv ist, sondern dass es eben die Dinge etwas verändert, dass es vielleicht sogar auch das Thema KI beschleunigen kann, wenn das Ganze etwas erschwinglicher und weniger ressourcenintensiv wird, wie das jetzt bisher der Fall war. Und ich glaube, dass man da schon an den Märkten etwas differenziert hat, sodass es bisher jetzt noch keinen wirklich großen Grund gab, jetzt auf den Verkaufsknopf zu drücken.
Mhm. Ja.
Naja, ich sag mal so, die US-Wirtschaft wächst unglaublich gut. Also Donald Trump hat eine super stark wachsende US-Wirtschaft übernommen erstmal. Und das ist natürlich schon mal der fundamentale Grund, warum die Unternehmen auch delivern. Ja, also die Unternehmen verdienen so viel wie noch nie. Wir haben gerade die Berichtssaison über das vierte Quartal. Und da muss man einfach sagen, die hervorragend, ja, deutlich mehr als gedacht. Und deswegen Unternehmensgewinne sind der Treibstoff am Ende des Tages für die Börsenkurse. Und der Treibstoff ist den Unternehmen nicht ausgegangen. Und dementsprechend, macht schon Sinn, dass die US-Märkte da auch weiterhin gut performen.
Simon, du hast gerade die Zolldiskussion schon mal angeschoben. Das ist natürlich jetzt so mal die letzten Wochen das ganz dominierende Thema. Warum hat das jetzt gerade Anfang der Woche alle plötzlich so aufgeschreckt? Denn eigentlich war es ja jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, auch mit Mexiko und Kanada. Das kannte man eigentlich. Er macht ja nur, was er vor Monaten schon angekündigt hat und dann wieder halb zurückgedreht hat. Aber auch das war ja dann irgendwie auch nicht richtig.
Ja. Was zumindest zu Beginn die Märkte beunruhigt hat, war die Größenordnung. Und dass er eigentlich mit dem hohen Zoll von 25% eigentlich auf die engsten und Verbündeten und Nachbarn losgegangen ist, also auf Mexiko und Kanada, wo auch die US-Wirtschaft extrem stark verwoben ist und dass er auch selbst nicht davor zurückgeschreckt hat, auch auf Energieimporte noch einen 10%igen Zoll zu erheben. Und das war schon ein Signal, was beunruhigt hat, wo man sich dann auch fragt, hoppla, wo geht diese Zollpolitik auch hin? Und das hat dann auch zu dieser kurzfristigen dann auch Risikoaversion an den Märkten geführt, bevor dann die Entwarnung kam. Erstmal mit Mexiko hat man sich dann plötzlich wieder verständigt. Und dann war es auf der anderen Seite mit Kanada, hat man sich auch verständigt. Und als letzter Punkt, was nochmal die Märkte auch besorgt hat, war, dass man auch auf der Gegenseite jetzt nicht mehr besonnen reagiert hat. Sondern am Beispiel Kanada hat man gesehen, dass man vehement gegen diesen Druck aus Washington reagieren will. Und dann tatsächlich dann auch Auge um Auge gemacht hat, also um die gleichen Größenordnung auch Gegenzölle gemacht hat. Und das war plötzlich so eine Skizzierung von einem dann auch Handelskonflikt, in den wir hineinsteuern, der in der Größenordnung anders ist, als das, was wir aus der ersten Präsidentschaft gewohnt waren, wo das sehr, sehr viel selektiver war. Mhm.
Aber es ist natürlich, also dieser ganze Zolllimbo und gerade mit Kanada, Wall Street Journal schrieb irgendwie, ist der dümmste Handelskrieg in der Geschichte der USA und das ist nun in der Tendenz ein eher Republikaner nahes Blatt im Gegensatz zu New York Times. Hat da trotzdem auch der Rückzug von Kanada, also zumindest das dieses Aussetzen der 30 Tage hat ja auch niemand wirklich beruhigt, weil irgendwie hört sich's ja an, wie du sagst es, jetzt kommen die plötzlich daher und sagen, okay, wenn du Zölle machst, mache ich halt auch Zölle. Und dann hat er natürlich festgestellt, so richtig viel hat er nicht erreicht und dann fährt er jetzt wieder eine andere Taktik. Das ist halt wischiwaschi und bringt so ein bisschen Unsicherheit.
Na, ich weiß, vielleicht gehe ich da mal rein. Also ich weiß auch nicht, ob die 30 Tage, die er es jetzt aussetzt, nur weil 10.000 mexikanische Soldaten irgendwann die Grenze versetzt werden, beziehungsweise ein Ergebnis in Kanada angestoßen wurde, was eigentlich im Dezember schon stand, das kann ja nicht jetzt der Grund sein, dass man dauerhaft die Zölle aussetzt. Also irgendwo wird man jetzt tatsächlich Verhandlungen anstoßen, wo es ums wirklich eigentliche Thema geht, nehme ich mal an. Und wir werden sehen, was am Ende dann nach einem Monat wirklich nachbleibt. Wird man gar keine Zölle erheben oder wird man zumindest einen deutlich geringeren Zollsatz erheben? Auf jeden Fall, das ist jetzt nicht das Ergebnis, was Donald Trump mit der provozierend hohen Zollankündigung tatsächlich hat erreichen wollen.
Aber er ist ja nun berühmt als Dealmaker und so sieht er sich natürlich auch gerne. Aber hat er so ein bisschen sein Mojo schon verloren oder verspielt oder läuft er sich erst richtig warm?
Ach, wahrscheinlich läuft das hier schon erst richtig warm. Ja, das muss man schon sagen. Wobei, also jetzt die Ankündigung, die wir jetzt hatten, kam ja nicht vollkommen überraschend, sondern ehrlich gesagt, das ist relativ erwartungstreu. Das war klar, im Wahlkampf wurde das alles angekündigt. Er hat jetzt umgesetzt, ja, also für seine Anhängerschaft schon auch sehr schnell arbeitet er die Themen ab, müssen wir ihm schon lassen. Ich sehe es genauso. Ich meine, das sind jetzt Dinge, die ja schon im Raum standen, auch mit Kanada, dass die Grenzen da besser gesichert werden und sowas. Das war ja schon ein Angebot von Kanada schon vorher. Also im Grunde genommen war das jetzt medienwirksam, würde ich sagen. Ja. dass er am Ende des Tages wirklich Zölle erhebt, 25% gegenüber Kanada und auch Mexiko, das ist eher unwahrscheinlich. Denn sicherlich, also Kanada wird natürlich sofort in eine tiefe Rezession rutschen, gar keine Frage. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch erstmal egal, ja, aber Mexiko würde auch deutlich in eine Rezession rutschen, aber er würde auch den USA selber schaden. Ja, also gerade mit Mexiko besteht ja eine ganz hohe Handelsverflechtung. Und ich denke, da wird er am Ende des Tages schon zurückschrecken. Denn ich glaube nicht, dass er tatsächlich mutwillig jetzt dogmatisch des Zolles wegen dann auch die heimische Wirtschaft dann wirklich in Gefahr bringen möchte. Also wir gehen davon aus, dass es nach wie vor einfach diese Verhandlungsmassen sind, gerade gegenüber Kanada und Mexiko. Aber ich glaube schon, dass es gegenüber China ein anderes Thema ist. Also da wird Hardball gespielt, da wird man diese 10% erheben, auch nochmal die 10% in 3 Monaten, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, Mexiko, Kanada sind andere Themen und da wird man zurückschrecken, dann wirklich dauerhaft die 25% Zoll. Das wird einfach die Wirtschaft in den USA zu stark treffen und auch einen sofortigen, massiven Inflationseffekt haben.
Ja. Genau, das ist der Punkt, wo ich auch nochmal anhaken würde. Also wenn man wirklich 25% Zölle auf Mexiko und auf Kanada hebt, dann redet man ungefähr von 0,5% weniger Wirtschaftswachstum in Amerika und ein gutes Prozent mehr Inflation. Das passt nicht zu der Aussage, wir haben jetzt ein goldenes Zeitalter in Amerika irgendwo, wenn man die Wirtschaft eigentlich selber schwächt.
Ja, ich würde da noch mal ein bisschen ausholen, gerade auch mit der Frage, was überhaupt für eine Zollpolitik erwartet uns von der zweiten Regierung Trump? Und da ist halt bisher noch im Marktkonsens auch drin, weshalb man am Anfang zwar etwas aufgeschreckt, aber jetzt doch nicht zu negativ reagiert hat. Weil viele glauben, ich würde es mal so nennen, es ist so ein Szenario wie The Art of the Deal. Ja, er ist der Dealmaker, er nutzt den Zoll und den Strafzoll, um gute Deals, wirtschaftliche Deals für die USA rauszuholen und als Drohkulisse. Und am Ende des Tages ist es sehr viel Getöse, aber es wird nicht ganz so viel passieren. Also das ist teilweise das, was wir 2018 gesehen haben. Ja, da gab es ja auch ein großes Ballyhoo, da gab es dann die Strafzölle auf die Waschmaschinen und auf die Solarzellen und auf Stahl und Aluminium. Aber wenn man mal alles zusammennimmt, ist gerade mal der durchschnittliche Zollsatz in den USA von 1,5 auf in der Spitze 2,8% gestiegen. Weil es eben sehr, sehr viele Ausnahmen gab, sehr, sehr viele Waren, die einfach trotzdem zollbefreit geblieben sind, weil es die Most Favored Nation Clause dann auch gegeben hat im Handel. Aber was man jetzt so beobachten konnte, auch im Wahlkampf und was man teilweise auch von seinen Tweets eben dann auch sehen kann und manchmal hört, ist, dass er vielleicht auch jetzt glaubt, dass er die Zölle dazu benutzen kann, eine neue Einnahmequelle für den Staat zu schaffen. Und das ist dann genau der Punkt, wo es anfängt, gefährlich zu werden.
Ja.
Und weil er hat natürlich, gehen wir mal, wo stehen die USA jetzt? Die Wirtschaft brummt, aber wir haben auch ein Staatsdefizit, was sich wieder den 7% von der Bruttoinlandsprodukt nähert. Also ein riesen Haushaltsloch. Und jetzt will er die Unternehmenssteuer von 21 auf 15% senken und will seine bisher jetzt auslaufenden Steuersenkung auch nochmal verlängern, was dann auch eine Größenordnung ist von über 3 Billionen Extrakosten für die nächsten 10 Jahre. Und dann hört man teilweise auch, dass er nochmal die Einkommensteuer generell nochmal senken möchte und das alles mit vielleicht Zolleinnahmen bezahlen. Und das ist dann etwas, wenn man dieses Szenario dann weiterspinnt, wo es dann anfangen kann, gefährlich zu werden. Wo dann plötzlich nicht mehr von 2,8% durchschnittlichen Zollsatz sprechen. Da sprechen wir plötzlich von 12% oder ganz extrem sogar von 18%, 19%. Das wäre wieder da, wo wir in den 30er Jahren waren. Und das ist so das Restrisiko, wo man jetzt einfach beobachten muss, wo geht die Reise hin mit Trump? Ist es eher noch der, so Art of the Deal, er möchte einfach auch die amerikanischen Interessen durchsetzen? Oder ist es doch etwas anders, dass es jetzt in diese Richtung geht, dass er den Zoll als Einnahmequelle für den Staat und für die leeren Haushaltskassen sieht? Und dann fängt es an, gefährlich zu werden.
Aber dann hast du ja auch auf der Wirtschaftsseite sehr viele Risikoquellen, allein natürlich durch die Inflation.
Genau, das würde eigentlich, das sehe ich auch so. Also deswegen glaube ich auch am Ende des Tages, dass das mit den Zöllen nicht übertreibt. Denn eins ist klar, Zölle machen alle am Ende des Tages ärmer. Ja, beide Handelspartner. Das ist eigentlich unstrittig. Ja. Deswegen glaube ich auch, man wird Zölle großflächig durchaus auch mal ankündigen. Dann hat man das umgesetzt, was man angekündigt hat, und dann entstehen die ganzen Ausnahmen, die definiert werden. Ja, das haben wir in der ersten Amtszeit ja auch gesehen. Dann hat man, wir hatten ja keine großflächigen Zölle. Das Zweite ist, wir haben im Moment sowieso global keine richtige Abschottung, so muss man auch sagen. Wir haben immer noch einen ziemlich frei funktionierenden Welthandel. Ja, der ist zwar nicht mehr so dynamisch wie noch vor 10 Jahren, sondern der stagniert seit 10 Jahren. Ja, aber es ist nicht so, dass jetzt die Zollbarrieren relativ zu den letzten 20, 30, 40 Jahren besonders hoch wären. Also man kann da punktuell als Drohkulisse kann man das nutzen, wird man auch machen. Am Ende des Tages wird man aber nicht flächendeckende Zölle und schon gar nicht mit seinen Haupthandelspartnern vereinbaren, weil dann hätte man nämlich wirklich das Problem, dass man eben keine prosperierende Wirtschaft hätte. Und nicht nur das, sondern es hätte ja auch auf die Unternehmensgewinne, auch auf den S&P 500 massive Auswirkungen. Ja, wenn man sich mal überlegt, wie viel von den aktuellen Gewinnwachstum dann in Gefahr wäre, dann würde der Aktienmarkt natürlich sofort massiv reagieren. Und das bleibt am Ende des Tages auch immer noch ein Gradmesser für Donald Trump. Ja, also der misst seinen Erfolg am Aktienmarkt, ja, und den wird er auch nicht leichtfertig riskieren.
Und es gibt auch noch einen ganz so ein legaler Aspekt, der auch ganz interessant ist. Und man hat das jetzt natürlich auch gesehen mit den Ankündigungen für Mexiko und Kanada. Eigentlich bewegt sich da der Präsident auf einem relativ schmalen Grat. Weil er kann jetzt nicht einfach nach Gusto kann er Zölle erheben. Also das ist nicht möglich. Es gibt zwei Kategorien, wo der Präsident ohne Probleme über seine Executive Order einen Zoll ankündigen und implementieren kann. Das ist, wenn entsprechend ein Handelspartner als quasi Fallspieler im Handel schon gebrandmarkt wurde. Und das Zweite ist ein Notstand. Ja. Das kann ein Notstand sein mit einem riesigen Handelsdefizit, vielleicht dann auch mit Dollarschwäche, was damit verbunden ist. Er hat sich jetzt darauf berufen, Notstand auch mit Immigration und Fentanyl. Und das ist schon etwas, wo es dann anfängt, wo man fragen kann, da kann er auch rechtlich herausgefordert werden. Und bisher war der Kongress noch relativ ruhig. Aber diese, was man auch immer sagt, diese allgemeinen Zölle einfach mal auf alle erheben, das ist kaum möglich ohne die Zustimmung des Kongress. Und das ist dann genau der Punkt, wo es anfängt, dann auch schwierig zu werden, wo man dann sich nicht sicher sein kann, ob ihm da seine Partei tatsächlich so 1:1 folgen wird.
Ich glaube, das ist, wenn ich da einhaken darf, noch kurz ergänzend. Ja. Ich glaube, das ist nämlich das größere Thema, was dann auch für die Investoren irgendwann mal interessant wird. Ja. Also bei den Zöllen blickt der Kapitalmarkt jetzt erstmal weitestgehend durch, würde ich auch sagen. Aber dieses Thema der Rechtsstaatlichkeit, ja, wie verlässlich ist Donald Trump, wie verlässlich ist die Investition in den USA, muss ich dann damit rechnen, dass relativ schnell sich dann doch vielleicht Rahmenbedingungen verändern. Ja. Und deswegen, das ist das eine, ist das Zollthema, über das jetzt aktuell immer gesprochen wird, was im Vordergrund steht, aber ich glaube, als Investor ist man dann eher auf der anderen Ebene unterwegs, dass man versucht einzuschätzen, okay, was passiert da gerade in den USA, ist die Rechtsstaatlichkeit, wird die so ein Stück weit eingeschränkt, ja, was macht das mit meinen Investitionen, habe ich Investitionssicherheit, das sind ja die Themen, die wirklich Unternehmen dann langfristig beschäftigen und ich glaube, das rückt jetzt auch so ein bisschen stärker dann in Zukunft in den Fokus, ja.
Ich meine, ist ja für uns ja eigentlich der Vorteil, was du gesagt hast, Hillmann, deswegen ist Europa noch verschont, wir wissen, irgendwann wird er um die Ecke kommen, weil er sich natürlich auch unfair behandelt sieht von den ganzen Außenhandelsüberschüssen, die wir seit Jahr und Tagen produzieren. Aber im April geht es dann eben halt auch für Europa los. Ab 1. April, glaube ich, läuft die Überprüfungsfrist raus. Kann sich Europa so einen Handelskrieg, auch wenn es nur Streiterei ist und am Ende nicht passiert, leisten?
Kann sich Europa das leisten? Das ist eine schwierige Frage. Wir sollten die Dimension vielleicht mal ein bisschen gerade rücken. Also in Mexiko reden wir im Umfang der Exporte von 80%, die in die USA gehen. Wenn ich mir jetzt Deutschland angucke, oder die Europäische Union, reden wir, glaube ich, von 6% so um den Dreh. Also insofern ist eine andere Größenordnung. Klar, für unsere Wirtschaft ist das wichtig. Und trotzdem, der Großteil unserer Exporte geht erstmal in die Europäische Union, wenn ich mir jetzt Deutschland anschaue. Ne? Also Handel untereinander, das trifft uns schon. Aber ich denke auch nicht, dass wir flächendeckende Zölle in Europa bekommen, sondern sehr gezielte Zölle auf einzelne wenige Industrien. Also insofern, die trifft es dann schon deutlich, die Wirtschaft in der Breite vielleicht weniger.
Aber muss die EU nicht eigentlich Kanada jetzt auch Michael als Vorbild nehmen und auch mit einem gewissen Selbstvertrauen auftreten und sagen, komm du mit Zöllen, kriegst halt auch Zölle.
Hat die Ursula von der Leyen ja schon gesagt, wer einen Handelskrieg will, kann ihn bekommen. Es ist zumindest mal ähnlicher Wortlaut.
Aber mal so locker sagen.
Ob man das tut, ist dann die andere Seite. Ne? Also verbal ist das alles ausgesprochen.
Ja, ist ja auch richtig, dass man da erstmal auch klare Kante zeigt. Also ja. Die EU muss sich ja nicht verstecken. Ja? Wir sind ein riesiger, funktionierender Binnenmarkt. Ja. Und wir haben auch Erfahrungen mit Zollthemen. Ist ja nicht so, dass wir heute in der Freihandelswelt leben, sondern wir haben ja auch Zollabkommen. Und da kennt sich die EU schon auch aus. Und von daher, also EU sollte da schon ruhig auch selbstbewusst ja auftreten, denn das kann sie auch. Ja. Und deswegen glaube ich, am Ende des Tages läuft es auch auf eine Kompromisslösung hinaus. Ja. Was wir uns natürlich überhaupt nicht leisten können, aber niemand, ist ein Zollkrieg. Also dieses Ping-Pong, dieses Aufschaukeln und so weiter, da gibt es nur Verlierer. Und was man natürlich bedenken muss, natürlich treffen die Zölle vor allen Dingen eine schwache deutsche Wirtschaft. Und Deutschland ist halt die größte Wirtschaftsnation hier im Euroraum. Und das macht es natürlich zusätzlich nochmal schwer. Ja, also wenn man jetzt eh schon sozusagen eine darbende Wirtschaft hat, die jetzt das dritte Jahr in Folge kein Wachstum abwerfen wird und dann kommt nochmal ein Zoll obendrauf, ist man halt auch nicht in so einer komfortablen Verhandlungsposition. Ja, das macht es natürlich schon nochmal schwieriger.
Ja. Und zumal ja das Einzige, was so richtig läuft, ist sind die großen Global Player, die wir haben.
Ja, richtig, gut, aber die sind ja auch Global Player, weil sie eben auch schon oftmals lokal produzieren und lokal absetzen. Das darf man auch nicht sehen. Also das Geschäftsmodell von Deutschland ist natürlich nach wie vor Export, ist natürlich nach wie vor auch viel Maschinenbau und all die Legacy tatsächlich Themen, die wir nun mal haben. Aber da findet auch Wandel statt, geht natürlich nicht ganz so schnell, aber wir haben ja auch viele Global Player, auch im DAX notiert, ja, die schon lokal produzieren, lokal absetzen, sowohl in China als auch in Europa, als auch in den USA selber. Von daher sind da die Effekte auf Einzelunternehmensebene wirklich, das ist ganz differenziert. Ja. Für die Volkswirtschaft als Ganzes wird ein Zollstreit nicht gut sein, das ist auch klar.
Ist es am Ende des Tages, das ist ja auch immer so das befürchtete Szenario, Teil der Strategie der Amerikaner, ein bisschen einen Keil reinzubringen zu China? Denn das ist ja nun der Hauptgegner am Ende des Tages und auch das ist ja Teil einer Verhandlungsmasse. Er nimmt das ja sowieso immer kontextlos bezogen, seine Drohungen, um sich was anderes zu holen, um eben die Leute oder die Staaten dazu zu zwingen, sich idealerweise natürlich gegen China und für die USA zu entscheiden.
Das ist schon möglich. Ich meine, mit China haben die USA ein eigenes Thema. Ja, und zwar nicht schon erst seit Donald Trump, sondern schon ja, mit einer langen Historie, ja. Also die Zollthemen, aber es geht ja da auch viel mehr um Ausschluss von einzelnen Produkten und solche Sachen. Das wird sich nicht schnell lösen lassen. So, dass man irgendwo Keile dazwischen treiben will, das will ich gar nicht ausschließen. Das mag sein, aber ich glaube, er hat schon so ein partikulares Thema. Auch sind ja unterschiedliche Themen, ja. Mit China ein anderes Thema als mit Europa. Und Europa, da stört ihn. Er sagt ja auch durchaus, was ihn stört, ja. Also das sollte man ihn auch beim Wort nehmen, finde ich. Von daher ist er da durchaus berechenbar. Und es ist halt nur das Handelsbilanzdefizit. So. Und das kann man auf zwei Art und Weisen lösen, indem wir halt weniger exportieren oder indem wir mehr importieren. Und es wird natürlich darauf hinauslaufen, dass wir auch mehr Güter aus den USA nach Europa importieren. Und vielleicht reicht es dann auch schon als Verhandlungsmasse, um da auch einen gütlichen Kompromiss zu schließen. Ja.
Du hast ja gesagt, dass wir hatten vorhin im Vorgespräch beim Kaffee schon so ein bisschen gequatscht. Da ist ja für uns also gar richtig was zu holen, im Idealfall. Also
grundsätzlich erstmal auf deine Frage von eben müsste man sagen, spekulative Frage. Ne? Kennt man nicht auf jeden Fall. Aber tatsächlich, klar, wir überlegen uns alle, was könnte Donald Trump unter Umständen beabsichtigen, wenn er denn gegen Europa wirklich Zölle erheben will. Und gerade die Automobilindustrie ist eine Achillesferse der deutschen Wirtschaft, würde ich mal sagen. Die eh gerade irgendwo in einem Transformationsprozess steckt. E-Mobilität, China wird als Wettbewerber immer größer. Ja, das Thema, wie steht ihr mit China, ist ein Thema. Das andere Thema, glaube ich, ist auch, kümmert euch mehr um die Ukraine. 2% Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung ist bei weitem nicht genug. Überlegt euch bessere Zahlen. Ich glaube, das sind so mal die Kernelemente und natürlich das, was du aber auch sagst. Also man kann natürlich schon sagen, überlegt euch, wo steht ihr? Steht ihr an unserer Seite oder wollt ihr unbedingt weiter Freihandel mit China machen? Oder überlegt euch auch, ob ihr vielleicht auch gegen chinesische Produkte Zölle erhebt? Ist ein Thema, ohne Frage. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Spekulation. Das Thema, was du jetzt eben angesprochen hast, oder du hast es auch gesagt, Joachim, mehr Handel, klar. Es kann in die Richtung gehen, dass man vielleicht unter Umständen, China hat jetzt Zölle auf Energierohstoffe erhoben, also Gegenzölle. Das kann dazu führen, dass wir unter Umständen auch zu einigermaßen günstigen Preisen sogar mehr LNG abnehmen könnten, weil eben China durchaus als Abnehmer vielleicht ein Stückchen weit rausfällt. Kann für uns ein Stück billiger werden, können wir auch unser Handelsdefizit ein Stückchen weit reduzieren, sind Möglichkeiten. Das sind diese Zweitrundeneffekte, die irgendwo auch immer im Raum stehen. Das erste ist immer der Zoll direkt, beziehungsweise was macht das die Preise teurer, aber wie weit verschieben sie sich dadurch die ganzen Wertschöpfungsketten? Das ist das Zweite und das kann auch dass die Wertschöpfungsketten ins Stocken geraten. Weil ich meine, du kannst nicht einfach mal schnell woanders Produktionsstandorte eröffnen. Da tut sich dann in der gesamten Wirtschaft, Weltwirtschaft was.
Wolltest du noch was sagen, weil du so geguckt hast zu dem Thema?
Ja, aber ich denke auch, dass wenn es jetzt dann auch, den Scharmützeln auf der Handelsebene auch mit den USA kommt, dass wir da in Europa durchaus auch erst nochmal Möglichkeiten haben, eben neben einer geeinten Handelsposition auch anderweitig dagegen zu halten. Und da haben wir auch noch einen gewissen Spielraum und das ist beispielsweise auch bei der Fiskalpolitik. Und das ist dann auch der Punkt, wo man sich dann auch überlegt, was kann man eben fiskalisch dann eben auch tun, dass beispielsweise die heimische Nachfrage gestärkt wird, was dann auch wieder helfen kann, beispielsweise dieses Thema des Handelsdefizits auch auf der positiven Seite anzugehen. Also da ist ein gewisser Spielraum, der natürlich dann nur irgendwann, wenn es völlig eskaliert, dann nicht mehr ausreicht. Aber da zu Beginn ist etwas, wo man auch sagen kann, ja, Europa ist da sicherlich in einer keinen einfachen Situation. Aber solange auch die Differenzen in einigermaßen überschaubarem Rahmen bleibt, hat Europa durchaus auch Möglichkeiten, das abzufedern.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also ich glaube, das ist eine riesige Chance für Europa. Das ist wirklich eine riesige Chance, ja, die es vielleicht gebraucht hat, dass man wirklich von außen mal diesen Aufrüttler benötigt hat, ja, dass man eben gewisse Themen, die einfach auch liegen geblieben sind oder die einfach zu weit sich verästelt haben, ja, dass man die auch wieder ein Stück weit zurückschneidet. Also, dass man einfach in vielen Themen einfach nicht mehr so dogmatisch vorangeht, sondern ein bisschen pragmatischer vorangeht. Und ich glaube, das ist die Riesenchance, die wir jetzt haben. Also ich würde es überhaupt gar nicht so negativ sehen. Klar, man kann immer diese Handelskriege hocheskalieren lassen und da kommt was ganz Schlimmes bei raus. Aber daran glaube ich nicht. Daran glaube ich nicht, weil daran hat am Ende des Tages keiner ein Interesse. Europa nicht und die USA nicht. Und dann ist doch die andere Seite eigentlich die viel wahrscheinlichere, nämlich dass es eigentlich einen positiven Effekt gibt, dass wir wirklich mal aufgerüttelt werden, dass wir womöglich hier wirklich Infrastrukturfonds auflegen, Themen für Verteidigung, für Sicherheit, ja, Sondervermögen, die finanziert werden und solche Dinge dann wirklich auf den Weg bringen würden, die wahrscheinlich sonst niemals auf den Weg gebracht worden wären. Ne? Das ist die Chance. Ja, ich sage nicht, dass das jetzt ultimativ unmittelbar passiert, aber ich glaube, die Chance, die ist jetzt deutlich höher, als man die noch vor ein oder zwei Jahren hat einschätzen können. Und das braucht es ja dringend. Ich meine, Mario Draghi hat vorgerechnet, was für Infrastrukturinvestitionen in Europa notwendig sind, um alleine nur nicht den Anschluss mit dem Rest der Welt zu verlieren. Ja, es sind ja gigantische Summen. Also da muss man ran und ich glaube, die Chance besteht jetzt und deswegen will ich es überhaupt nicht negativ sehen, sondern ich glaube eher, es kann auch einen positiven Spin geben.
Also sagen wir in einem Jahr nicht mehr Milley-Wagen, sondern mehr Trump-Wagen. Das klingt aber abgefahren.
Ja, da weiß ich nicht, ob ich mich daran gewöhnen möchte, aber zumindest mal, sage ich mal, die Impulse, ja, die Impulse aufzunehmen, das ist ja nicht verkehrt. Und wenn wir das dann auf unsere europäische Art und Weise dann wirklich mal wenigstens ein Stück weit voranbekommen, dann wäre es super.
Absolut. Wenn wir ein bisschen gezwungen sind, den Hintern wieder hochzukriegen, vor allem natürlich der politische Apparat, wäre das natürlich wünschenswert. Ich glaube, außerhalb des Militärs sehe ich es bisher noch nicht. aber da ist der Druck auch noch nicht da, offensichtlich.
Ja, aber wir haben ja schon, also wir haben jetzt schon Kommentare aus der EU bekommen, dass man vielleicht auch bei vielen Gesetzesvorhaben ein bisschen pragmatischer vorgehen muss, dass man beispielsweise auch jetzt dieses Thema Lieferkettengesetz und so weiter, dass man da jetzt mittlerweile auch doch zur Kenntnis nehmen muss, okay, vielleicht ist man da ein Stück zu weit gegangen. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, dass man immer wieder versucht an Themen wie Freihandelsabkommen, wenn wir jetzt Mercosur nehmen, ja, wunderbare Sache, Freihandelsabkommen, und dann kommt die EU und will halt wieder 1000 andere Sachen damit verknüpfen. Nee, das ist ein Freihandelsabkommen und wir müssen nicht alle anderen Themen dann mit diesem Freihandelsabkommen unbedingt verknüpfen, weil dann wird es halt nie was. Und ich glaube, diese Einsichten, die reifen jetzt schon und das ist auch schon mal was ganz Positives eigentlich, ja.
Anna Rosenberg, quasi Geopolitik-Expertin, war letzte Woche bei uns auf dem Kanal von Amundi, sagte auch, dass das mit dem natürlich mit dem Abkommen kein Zufall ist, dass das ist, ich meine, das ist in der Verhandlung seit 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, ich weiß nicht.
20 Jahre.
Eher 20, ja. Ne? So, eigentlich kein Zufall, dass man jetzt irgendwie da einen Haken dran gekriegt hat, wo man eben wusste, okay, jetzt kriegen wir eben Trump und damit auch wieder mehr Druck auf der Handelsseite.
Ne? Ja, das sieht man ja schon den Effekt. Ne? Es schiebt was an, ja. Es bewegt Sachen, ja. Und das muss erstmal gar nicht unbedingt negativ sein per se.
Ja. Ja, und auch in Zeiten der Globalisierung, da war es vielleicht möglich, innerhalb der Europäischen Union auch mal nationale Deals zu machen, würde ich mal behaupten. Das war kein Problem oder zumindest mal kein Nachteil. Jetzt, wo es schwieriger wird und man den Gürtel vielleicht ein bisschen enger zerren muss, muss man auch mal gucken, ob man eine Gemeinsamkeit hinbekommt. Das ist das Thema, du hast es gerade angesprochen, Verteidigung. Das geht ja momentan gerade durch die Presse. Ich glaube, wir haben irgendwas so um die 130 verschiedene Waffensysteme in Europa, während die Amerikaner irgendwo so bei 30 sind. Leisten uns da also was eben absolut nicht abgestimmt ist. Ein schönes Beispiel, wie man sowas zusammendampfen kann. Ich glaube, wer sich noch dran erinnert, Golf hatte mal irgendwie, der Golf von VW hatte mal x verschiedene Lenkräder. Das hat man dann auch irgendwann mal alles eingedampft, weil es irgendwo sinnvoller war. Also, glaube ich, ein gutes Beispiel, womit man anfangen kann. Energiepolitik ist das Nächste, wenn wir uns da mal einig werden wollen, wie wir denn unseren Energiemix in Europa bekommen wollen. Eine gemeinsame Außenpolitik, da fährt zurzeit auch noch jeder Ministerpräsident oder Präsident irgendwo hin und versucht, seine Positionen durchzusetzen. Das ist das, was du sagst, die Chance wäre schon da. Und auch Stellschrauben sind auch da. Müssen wir halt mal gucken, ob man sich so weit durchringt und dafür vielleicht auch Europa wieder selbstbewusster, attraktiver und mit einer Stimme sprechen lässt.
Gut, und bei dem Energiethema sind es natürlich wir Deutschen, die blockieren.
Das ist die Frage, wie weit wir uns das denn noch leisten können. Das ist ja genau das, was Joachim sagt. Jetzt kommt so ein bisschen, kommt es zum Schwur. Wollen wir als Europa unser Gewicht in die Waagschale werfen oder als nationale Alleingänge?
Ich möchte, bevor wir noch gleich Makrolage und updaten und auch die Märkte natürlich jetzt ins Visier nehmen, noch ein Thema vorneweg schieben, was auch noch so das Nervositätsthema war, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, das ist natürlich das Thema KI. Mit DeepSeek kam da plötzlich um die Ecke und jetzt fragen sich alle, ist das jetzt der Sputnik-Moment oder ist das schon Disruption? Die Herren.
Ja. Ja, also wir sehen das. Also mit DeepSeek, das ist erstmal auf der einen Seite sehr interessant und sehr schön. Also gerade auch vom Weg, wo wir gehen, dass das Ganze günstiger wird, dass man ähnliche Ergebnisse erzielen kann mit nur einem Zehntel der Kosten. Aber man darf auch nicht vergessen, auch bei DeepSeek selbst sind noch einige Fragezeichen dahinter. Also man weiß noch nicht genau, stimmen tatsächlich die Performance-Zahlen so, wie sie sind, oder gab es da einfach so ein Overfitting für den Benchmark-Test und dann bei den breiteren Tests werden die Ergebnisse dann schlechter. Das ist etwas, was sich in den nächsten Wochen sicherlich erst nochmal dann auch zeigen wird. Ein paar Dinge muss man auch einschränken. Ganz so günstig ist es auch nicht, weil wahrscheinlich so die Anschubfinanzierung da nicht mit eingerechnet wurden. Aber der Trend ist letztendlich der entscheidende. Und das führt natürlich jetzt zu einer gewissen paar Fragezeichen. Und das Fragezeichen ist auf der einen Seite, braucht man teilweise wirklich noch die absolute High-End-Rechenleistung für KI? Und das ist zum Beispiel das, was gerade Nvidia erstmal gerupft hat an den Märkten. Und die zweite Frage ist auch, was natürlich dann auch die Mac 7 teilweise betrifft, diese ganzen auch Investments, auch der Hyperscaler, die jetzt investiert wurden, die ja enorm hochgeschossen sind, wenn man nur mal das vom Zahlenwerk nimmt, die großen da fünf Unternehmen, wenn man jetzt Google, Amazon, Microsoft, Oracle, Meta, deren Investments sind vor 5 Jahren lagen die noch bei 70 Milliarden. Jetzt marschieren wir Richtung 300 Milliarden in diesem und im nächsten Jahr. Und das ist ein enormer Anstieg, wo man sich natürlich dann fragt, rechnen sich diese Investments in diesen Größenordnungen überhaupt noch? Ja. Und ich glaube, das sind so die Fragezeichen, wo man sich dann stellt. Und wenn man sich dann noch vom Hintergrund sieht, hoppla, die haben ja teilweise 30er, 40er KGVs. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Waren wir da vielleicht etwas zu optimistisch? Und das ist etwas auf der einen Seite, wo man sagt, das ist ein Bereich, der fängt an, hinterfragt zu werden, der kommt unter Druck. Aber es gibt noch eine andere Seite. Es gibt dann eben, wenn man sich in die Zukunft schaut, was ich gesagt habe, eben, es beschleunigt den KI-Trend. Es wird mehr jetzt dazu führen in den kommenden Jahren, dass die Anwender, die in ganz anderen unterschiedlichen Branchen sein können, sehr viel weniger dafür investieren müssen und da dann auch entsprechend Produktivitätsvorteile bekommen. Dass sich auch dieser ganze KI-Trend anfängt zu beschleunigen, weil er eben leistbarer wird. Und das ist etwas, was auch durchaus zu einer Marktverschiebung führen kann, dass dieser märchenhafte Aufstieg von den glorreichen 7 eben jetzt so langsam an Momentum verliert und der Rest des Marktes damit auch wieder die Chance hat, dann auch wieder auch mehr zu glänzen. Und das ist alles, was dann auch in den Zahlen auch unterwandert ist. Ich meine, es ist nicht etwas wie teilweise 99, 2000, wo sehr viele auch ertragsschwache oder verlustmachende Unternehmen Multimilliardenbewertungen hatten. Die Ertragsstärke ist da schon teilweise da. Und wenn man allein sieht, in den letzten beiden Jahren haben die Mag 7 30% per annum Gewinnwachstum geliefert. Während der Rest des Marktes stagniert hat, was die Gewinne betrifft. Ja. Und das ist eben etwas, was sich jetzt anfängt zu verändern. Die anderen fangen langsam an, auch Geld zu verdienen und die anderen verdienen nicht mehr so dolle. Mhm. Wenn man dann noch diese Bewertungsspanne sieht, ist das eben dann jetzt das Interessante, was DeepSeek meines Erachtens so als erster Katalysator ausgelöst hat, dass die Marktkonzentration, die enorm groß war, dass die weniger wird. Und dass sich die Dynamiken dann an dem Markt verändern wird. Es wird breiter.
Also kann man sagen, dass die Mag 7s tendenziell die Luft einfach auch dünner wird und die Gefahr natürlich eher am Downside, also nach unten ist, als nach oben. Man Alphabet-Zahlen hat man gesehen, war ein gutes Beispiel dafür. Das, was am meisten abgeschreckt hat, weswegen die Aktie gerupft wurde, war, weil sie noch mehr investieren wollen dieses Jahr mit allein 75 Milliarden. Also im Kontext zu dem, was du gesagt hast vorhin, die 6 Unternehmen waren das früher mal zusammen ausgeben wollen und das war deutlich mehr als gedacht. Und das finden jetzt natürlich nicht mehr alle so toll, wenn man sieht, dass es wahrscheinlich auch anders gehen könnte.
Also ich glaube, dieser DeepSeek-Moment, der kam auch noch zur rechten Zeit. Also du hast das gerade angesprochen, ich habe es, glaube ich, bei dir im Podcast mal irgendwann gesagt und das mit der Tech-Bubble verglichen. Da kam das im Prinzip zu spät und dementsprechend die Korrektur dann auch massiv. Jetzt hast du vielleicht noch die Chance, dass es zum richtigen Zeitpunkt kommt, die Korrektur auch bei den Mag 7 einigermaßen glimpflich verläuft. Die Märkte sich darauf einstellen, als wenn du das jetzt zu einem späteren Zeitpunkt bekommen hättest, die Bewertung noch höher geschossen worden. Und ich meine, wir haben Äußerungen gehabt, wie von OpenAI, was ist schon ein Investment von 500 Millionen, jetzt muss man dabei sein. Das erinnert ja schon an 99, 2000, 2001. Also vielleicht kehrt da jetzt ein bisschen das Ganze sich ein Stückchen weit um, wird wieder etwas rationaler und dann war es zum richtigen Zeitpunkt. Hm.
Oder auch Microsoft-Chef, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob sich das alles rechnet.
Genau, auch so ein Satz.
Aber ich kann es mir nicht erlauben, nicht dabei zu sein. Also ist quasi nochmal, um das abzuschließen, bei Big Tech jetzt eher mal die Gefahrenlage, dass die Show so langsam aber sicher zu einem Ende kommt.
Ja, wenn sie jetzt langsam zu Ende kommt, dann ist ja gut. Ja. Mir lieber, als wenn sie irgendwann abrupt und heftig zu Ende kommt. Und ich meine,
jedem, der irgendwie im Depot.
Man sagte jetzt gerade, wir hatten 30% Gewinnwachstum, 30% Wachstum, die von der Seite kamen. Wir reden jetzt, glaube ich, noch für 2025 von 18% Erwartung. Immer noch deutlich höher, wenn 11% irgendwo für den S&P 500 erwartet wird. Aber das wird halt kleiner. Und wenn das jetzt ein bisschen normaler wird, kommt vielleicht, weil die Bewertung vielleicht auch ein Stück stagniert. Ja. Dann ist es in Ordnung.
Und ich würde auch die Mag 7 jetzt nicht komplett abschreiben und sagen.
Nee, das ist
ja groß. Deshalb, genau. Ja. Und da werden sicherlich auch einige von den Großen es danach schaffen, in ihre Bewertung reinzuwachsen. Und das ist, ich sage ja immer gerne das Beispiel, wie beim Film Die glorreichen Sieben, da haben halt auch nur drei den finalen Shootout überlebt. Ja? Und so kann man sich das da auch in der Wirtschaft vorstellen. Nicht alle werden dann in 10 Jahren noch so glänzend dastehen wie heute.
Ja, ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Ne? Ich meine, das ist ja auch eigentlich ganz normal, ja, dass du irgendwo diesen technologischen Zyklus hast, Innovationszyklus. Wird was erfunden, oftmals die Unternehmen, die Sachen erfinden, die gibt's nach 5, 6, 7, 8 Jahren gar nicht. Deswegen finde ich das ein ganz passendes Beispiel, wenn was du sagst. Ja, dass da findet ein Wandel statt. Bei technologischen Entwicklungen ist der halt nochmal rasend schnell, dieser Wandel. Ja, und deswegen, da werden noch einige DeepSeeks vorbeikommen. Aber vor denen sollten wir gar nicht so viel Angst haben. Ja, denn klar, es werden nicht alle überleben, aber die Geschäftsmodelle wandeln sich. Am Ende des Tages bleibt das Thema ein riesiges Thema. Und ich sehe es genauso, was ihr sagt. Also im Grunde genommen, die Mag 7 waren halt die Zugpferde und die gehen jetzt zurück ins Glied, ja. Und wenn sie das schaffen, während sich der Markt insgesamt verbreitert, dann ist das super. Und für uns sieht's ganz danach aus. Also auch als die Berichtssaison, jetzt sehen wir ja, Mag 7 liefert, okay, Gewinnwachstum wird auch, und das ist auch nochmal anders als 2000, wird eben nicht mehr weiter einfach linear nach oben projiziert von den Analysten, sondern da ist ja relativ viel dabei, wo man sagen muss, okay, das ist ja eigentlich nur noch irgendwie 10% Gewinnwachstum erwartet dann Ende Q4. Und wir sehen ja eben die breite Masse im S&P 500, die kommt jetzt auch aus dem Pushen, ja, und die delivern jetzt ja auch, ja, also von daher.
Und man darf das halt auch nicht unterschätzen. Also ich meine, wir haben jetzt auch von der Zeit her sehr viel, gerade auch über diese auch geopolitischen und geostrategischen Risiken gesprochen. Aber das, was wir hier auf KI sehen, das ist, kann sich als was unheimlich Positives auch für die Weltwirtschaft entwickeln. Das kann zu enormen Produktivitätsfortschritten führen, was dann auch dazu führt, dass das Wirtschaftswachstum gestützt und belebt wird. Also dass bisher jetzt dieser demografische Gegenwind, den wir jetzt eigentlich vom Wachstum her haben, dass wir den kontern können, wieder mit sehr viel mehr Produktivitätswachstum. Und das ist dann auch wieder etwas, was sich dann natürlich dann auch positiv für die Aktienmärkte dann auch auswirkt. Also von der Seite her, und wenn dieser Trend sich jetzt auch noch beschleunigt, ist das etwas, wo man mit einem gewissen Optimismus da auch hinschauen kann und darf.
Das Entscheidende ist halt, dass es wirklich über mehrere Quartale gestreckt passiert, dieser Favoritenwechsel. Ja, es darf halt nicht ad hoc passieren, ja, weil wir wissen ja alle, ich meine, die meisten Anlegerinnen und Anleger stecken halt nun mal in den Mag 7 drin, ja, die haben die hohen Gewichtungen, die haben die hohen Market Caps, die sind einfach überall auch unglaublich hochgewichtet in Depots und deswegen war natürlich auch der Schockmoment schon kurz da mit DeepSeek, gar keine Frage, aber solange es jetzt nicht so eine schockartige Disruption gibt, und danach sieht es ja wirklich nicht aus, dass auch die Mag 7 von einem Quartal zum anderen Quartal plötzlich einen Gewinneinbruch sehen werden, sondern natürlich die Gewinndynamik flacht sich halt ab. Ja. Und solange das so die Grundannahme ist, ist es wirklich gut. Gefährlich wäre es halt wirklich, wenn plötzlich so eine komplette Disruption reinkommt, weil halt wirklich die meisten sehr einseitig schon positioniert sind in den wenigen Titeln. Ja.
Das ist aber deswegen reicht ja auch, wenn man einfach nur nicht mehr ganz die Erwartungen übererfüllen kann. Das ist ja eigentlich dieses Thema. Ich habe jetzt die Tage irgendwie eine relativ schöne Grafik gesehen, den Mag 7 immer von Quartal zu Quartal, die letzten 2,5 Jahre, wie viel die zu 7 im Schnitt über den Konsensschätzungen lagen, Quartal zu Quartal. In der Spitze 2023 waren das mal, glaube ich, 18%. Und jetzt sind wir bei 0,8 im dritten Quartal. Ja. Das vierte ist noch... Ja. Also noch nicht alle draußen.
Ja, wahrscheinlich kommt jetzt diese Phase.
Ne? Und dann kommt dann irgendwann mal jetzt quasi der Negativfall, dass sie halt bei -1 sind. Das ist jetzt noch kein Weltuntergang, da sind alle tuffig, aber das rechtfertigt dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr diese hohe Gewichtung bei allen.
Genau, oder sie delivern und die Aktien reagieren dann halt einfach minus 10%, ja. Und nicht mehr dieses Overdelivern und plus 10%, sondern die erfüllen die Erwartungen und Aktien gehen halt minus 10%, kann aber in der Summe aufgefangen werden, weil ja der Rest des Marktes halt gut performt. Ja.
Du warst vorhin so ein bisschen am Grinsen, als Tillmann gesprochen hat. Du darfst gerne noch deinen Einwand bringen.
Genau, also im Prinzip haben wir so ein bisschen diesen Telekom-Moment aus der Tech-Blase. Ne? Also wenn wir mal überlegt haben, dass man da irgendwo die UMTS-Lizenzen damals für 100 Milliarden versteigert hat, das haben die Telekom-Unternehmen nie mehr verdient. Ja. Trotzdem, über all die Ideen, die wir damals gesprochen haben, was man denn alles mit Mobilfunk oder mit einem Handy oder mit einem Smartphone machen könnte, waren wir noch viel zu harmlos. Das ist alles gekommen, wenn wir jetzt umschauen, jeder hat so ein Ding in der Tasche und macht damit alles Mögliche. Das hat man damals noch nicht als Fantasie gehabt. Nur diejenigen, die anfangs die Rechnung bezahlt haben, diese 100 Millionen, die sind nicht dabei reich geworden. Ne? Auf der anderen Seite hat Tillmann aber recht. KI ist für uns so ein bisschen aufgrund der Demografie die Chance, weil wir in Deutschland werden immer älter, weniger Arbeitnehmer und KI kann uns helfen, dass wir zumindest unseren Wohlstand ein Stück weit halten können. Das ist so ein bisschen so eine Schere. Die arbeitende Bevölkerung nimmt ab und KI kann so ein bisschen die Produktivität nach oben heben. Also insofern ist das in dem Fall auch eine Chance.
Mhm. Aber zurück quasi zu den Märkten. Das ist ja das, was für uns jetzt heute mal spannend ist. Wir haben natürlich schon eine Situation, die ist so priced for perfection. Quasi in der besten aller Welten ist das okay so und keinen interessiert's. Und von dieser Welt rückt man jetzt so ein bisschen ab. Es kommt so ein bisschen satt ins Getriebe. Es gibt Unsicherheiten politischer Natur, geopolitischer Natur durch Trump. Es gibt einen DeepSeek-Moment. Und schon ist halt Sand drin. Und dann ist Price for Perfection halt nicht geil.
Naja, also ich glaube, Joachim hat es am Anfang gesagt. Die US-Wirtschaft läuft gut. Ja, also wir hatten letztes Jahr ein Wachstum gehabt von 2,8%. Wir gehen dieses Jahr ungefähr von 2% aus. Gewinnwachstum wird mit 11% angenommen. Das sind jetzt mal rein die Wirtschaftsdaten. Die Inflation geht tendenziell zurück. Vielleicht schaffen wir nicht die 2% irgendwo jetzt gegen Ende des Jahres. Und vielleicht muss man sich auch von der 2% ein Stück weit lösen. Andere Diskussion. In Europa kommt die Inflation deutlich herunter. Wenn wir also das Thema Zölle nicht hätten, ja, dann haben wir eine hohe Bewertung und die Bewertung dämpft vielleicht auch, dass wir deutlich im Prinzip nochmal einen Aktienmarktzulauf bekommen, sondern vielleicht eher im Bereich 5-8% oder sowas wäre vielleicht rational, ohne Zölle. Jetzt hast du das andere Thema, die vier großen Themen, die Donald Trump angesprochen hat. Zwei positive, zwei negative, positiv sicherlich, dass er die Steuern senken möchte, geht jeder davon aus, dass es kommt, wird nicht großartig in Frage gestellt. Bürokratieabbau, ja, kann man sich gut vorstellen, ist auch positiv für die Märkte. Dann ist das Thema Remigration. 10 Millionen illegale Flüchtlinge möchte Donald Trump ausweisen. Das würde unter Umständen den Arbeitsmarkt massiv treffen. Da fehlt Angebot. Das ist dann im Prinzip Lohninflation. Das kann man sich schwer vorstellen und wird auch logistisch etwas dauern. Schiebt man zur Seite. Das Thema Zölle ist jetzt genau dieses kleine Stückchen Sand im Getriebe, wie du es genannt hast. Ja. Wie stark fällt es aus? Da schaut der Markt massiv hin gerade. Und bei jedem Schritt, der vielleicht etwas unerwartet kommt, würde ich mal sagen, zuckt er zusammen. Auf der anderen Seite, glaube ich, geht es auch so ein bisschen für Donald Trump darum, nach dem, was er im Präsidentschaftswahlkampf gesagt hat. Zölle ist das schönste Wort im ganzen Duden. Er hat es ein bisschen anders formuliert.
Ja.
Da muss er jetzt auch ein Stück weit liefern erstmal, beziehungsweise auch mal ordentlich auf den Putz hauen. Ne? Und das tut er, glaube ich, momentan.
Und dann, ich glaube, auch so eine Frage, natürlich Price to Perfection, auch da nochmal etwas einschränken, ist halt nur von einem knappen Drittel des Marktes. Ja? Der andere Markt ist eben bei weitem nicht für Perfektion eingepreist. Es ist ein Segment. Und wir haben es vorhin auch gesagt, die Qualität ist sehr viel besser. Auch der jetzigen sehr hoch angesehenen und hoch bewerteten Unternehmen, wie das 99 2000 war. Und nicht nur das, was sie an Geld verdienen, was teilweise auch immer wieder vergessen wird, auch was Bilanzierungsregeln betrifft. Ja? Das war 99, 2000, das war damals noch ja fast der Wilde Westen. Ja? Da wurden Risiken aus der Bilanz rausgenommen, Stock Options mussten nicht als Kosten genommen werden. Das war also sehr, sehr, diese ganzen auch Gewinne, die ausgewiesen wurden, waren von sehr, sehr viel geringerer Qualität als das, was wir heute sehen. Und das ist dann eben auch ein Punkt, was man nicht ganz vergessen darf. Und selbst wenn man 99, dieses Szenario 2000 weitergeht, auch da Was immer vergessen wird, es ist nicht nur der reine Tech-Kollaps gewesen. Es gab dann auch sowas wie 9-11, was dann auch nochmal einen wahnsinnigen Confidence-Schock in die Wirtschaft gegeben hat.
Und schon vorher rezessive Tendenzen.
Und das ist, glaube ich, so wichtig, wo man dann auch das sagen muss, ja, es gibt vom rein optischen gewisse Parallelen, aber da hört es dann auch schon auf. Wenn man mal in das Detail reinschaut, sind die Gemeinsamkeiten eher begrenzt. Und von der Seite kann man sich jetzt natürlich fragen, was für ein Szenario steht uns bevor? Ja? Ist es ein Catchdown? Wir kommen von oben, gehen wir nach unten und die Mac 7 fallen schneller als die anderen? Oder kommt man in ein Szenario, wo man sagt, ja, wir haben eine gute wirtschaftliche Rahmenbedingung und wenn jetzt auf der Zollpolitik nicht ganz dumme Dinge passieren, dann haben wir das Potenzial, dass zumindest auch die Zurückgebliebenen dann auch eher nach oben marschieren, während halt das Aufwärtspotenzial der bisher schon weit oben begrenzt ist.
Ich meine, die letzten Wochen hat Equal Weight S&P beispielsweise ja ein bisschen besser performt als der Gesamtmarkt, was aber natürlich eher daran liegt, dass Big Tech natürlich die letzten 4 Wochen eigentlich schon ein bisschen verloren hat. Also ich glaube, Microsoft hat Dezember irgendwie -10, Alphabet auch und nur Nvidia natürlich jetzt durch DeepSeek ein bisschen stärker. Also es ist eher eigentlich die Schwäche von Big Tech und nicht die Stärke vom Rest des Marktes.
Es gibt auch Bereiche.
Kann sich ja so ändern.
Es gibt auch Bereiche, die sind stark. Also Europa ist gar nicht so schlecht gewesen, wenn man mal jetzt auch dieses Jahr reinschaut. Und wenn man mal schaut, wer dazu beigetragen hat, waren es beispielsweise die Finanzwerte, die sehr gut gelaufen sind, die auch fantastische Berichtszahlen geliefert haben. Das ist also auch da steckt was dahinter. Also von der Seite her ist es nicht nur die Schwäche des einen, sondern es entwickelt sich auch eine Stärke bei anderen.
Ja, und Peter, ich würde sogar sagen, ich meine, wenn du auf die Kursperformance schaust, absolut richtig. Ja, es war da haben sich jetzt der breite Markt auch nicht besonders gut entwickelt. Wenn wir aber auf die Gewinne schauen, dann schon. Ja, also der breite Markt liefert im Moment. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was uns so positiv stimmt, dass wir sagen, okay, die Rotation findet statt. Also wir würden uns im US-Markt, wenn wir nur USA uns anschauen, wirklich einfach breiter aufstellen. Ja, weil die Kurse haben es jetzt noch nicht so stark mitgenommen. Das hat sich eben auf die Mac 7 konzentriert. Aber die Gewinne kommen eben. Und das ist das Entscheidende. Und solange die Gewinne kommen in der Breite, werden auch die Kurse dann zumindest mal halten oder nach oben gehen. Deswegen, also wir sind in den USA breiter aufstellen, ein bisschen raus aus dem Mac 7, aber in breiten Markt drinnen bleiben.
Aber was heißt das konkret? Was sind das so für Sektoren oder Anlagestile? Oder nimmt man einfach nur einen Equal Weight S&P 500 und alles ist gut, um sich ganz einfach zu machen?
Also, wenn man es sich ganz einfach machen will, nimmt man sich ein Equivalent. Wenn man es sich ein bisschen komplizierter oder auch vielleicht ein bisschen aussichtsreicher machen will, schaut man natürlich schon, was sind die Branchen, die jetzt dauerhaft profitieren. Ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für die USA, sondern auch für Europa. Ich meine, wir haben ja so ein paar Themen, die einfach wirklich über mehrere Quartale tragen werden. Ja. Zölle hin oder her, andere Diskussionen hin oder her. Wir haben ein paar Themen wie Investitionen in Infrastruktur, Investitionen in Übertragungssicherheit, was Stromnetze anbelangt, Investitionen in Sicherheit, in Verteidigung, in nachhaltige Energien. Das wird bleiben. Das wird bleiben. Und ich glaube, da ist man einfach gut aufgehoben, weil man dann einfach nicht ganz so der Spielball wird von diesen ganzen politischen Themen. Ja,
ja, also das ist natürlich... Equal Weight geht so in die Richtung, aber es ist natürlich es hat also gewisse Unschärfen. Und es führt auch dazu, dass man gerade auch den sehr kleinen Bereich sehr stark gewichtet und teilweise wenig Differenzierung nimmt. Wir sind jetzt eher der Meinung, dass es jetzt nicht unbedingt jetzt per se eine Aufforderung ist, aus den Megacaps und den glorreichen 7 rauszugehen und jetzt gleich in das andere Extrem, in die Smallcaps zu gehen, sondern wir sagen, wenn wir mal eine Etage tiefer gehen, reicht das. Ja? Also ja. Mal eher in die Large Caps, in teilweise noch in die Midcaps rein. Weil wenn wir dann in den Small Cap Bereich reingehen, die leben teilweise natürlich eine gewisse Fantasie jetzt durch die Steuersenkungen, die avisiert sind von Trump, wo gerade auch die kleinen Unternehmen stärker profitieren. Aber da gibt's eben noch andere Themen, die halt auch wirken. Small Caps haben erstens die höhere Sensitivität zur Konjunktur und zur Konjunkturdynamik. Und da sind wir zwar noch positiv, aber wir kühlen uns ab. Und sie haben einen höheren finanziellen Leverage. Das heißt, sie sind sehr viel sensitiver, wie die Zinsentwicklung und die Finanzierungskosten sich entwickeln. Und dann haben wir jetzt gerade auch das Thema, dass die Fed beispielsweise jetzt schon mal an die Seitenlinie getreten ist und gesagt hat, hoppla, der Preisauftrieb in den USA zum Beispiel kann auch wieder stärker werden. Und das bedeutet eben auch, dass wir auf der Zinsseite her jetzt in den letzten 6 Monaten keine so erfreuliche Entwicklung gesehen haben. Und das ist natürlich ein Gegenwind, gerade auch für die sehr kleinen, teilweise oft geleverten Unternehmen. Und das ist, wo wir sagen, ja, ein Stockwerk tiefer, da sind wir voll dabei, aber wir würden jetzt nicht ganz in die Zyklik und in die Tiefe der Marktkapitalisierung reingehen.
Das sehen wir genauso.
Okay, aber dann sind wir doch wieder, also ich komme nochmal zurück zu dem Schärfe-Thema, ist mir dann noch auch noch zu unscharf, wenn wir sagen, okay, dann sind wir halt im Rest des S&P 500 querbeet, aber dann sind wir ja wieder bei Equivate, das wäre ja...
Na, Equal Weight würde ja bedeuten, dass du die Max 7
auch mit drin hast, ja.
Die 500stel.
Aber sind ja alle dafür, dass man sie nicht auf den alle rausschmeißt.
Dann bist du massiv untergewichtet. Also das wäre schon eine deutliche Wette.
Okay, was sind so dann die spannenden Ecken und Sektoren, die man unbedingt haben muss? Was ist mit den ganzen Trump-Trades?
Also ich würde vor allen Dingen nicht nur in die USA schauen. Ja. Ich weiß nicht, ob
zum die Frage Rest jetzt nur der Welt kommen
USA,
wir dann.
Okay,
jetzt
ja.
Sind wir doch also bei den USA.
Bei den USA würde ich tatsächlich auch nicht diesen, also man kann es jetzt einfach machen, kann es Equal Rate machen. Wie gesagt, ich glaube, man muss wirklich, diese Trump-Trades wäre ich auch vorsichtig. Ich meine, klar, wir bekommen ein Stück weit die Regulierung. Ja, Bankensektor wird da sicherlich jetzt von profitieren, auch weiterhin. Aber Pharmasektor, das sieht schon anders aus. Da muss man schon ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ich glaube,
potenzielle Gesundheitsminister
genau, ist nicht der ja, größte nicht der, genau. Also von daher, da muss man wirklich selektiv vorgehen. Diese ganzen Infrastrukturthemen, ich glaube, das bleibt auch in den USA wichtig. Ich meine, die USA, nicht nur Europa hat einen Nachholbedarf von Infrastruktur, sondern die USA haben massiven Nachholbedarf, auch in Infrastruktur zu investieren. Das wird dort gemacht. Es wird dort halt anders gemacht als in Europa. Ja, in den USA wird es gemacht, wenn es sich rechnet. Ja, und dann wird auch in grüne Infrastruktur investiert. Und ich glaube, da sind große Chancen auch für Anleger. Also in diesen Themen Infrastruktur, Automatisierung, Digitalisierung und eben auch nachhaltige Energien, die halt in den USA wirklich anders angegangen werden als in Europa. Ja.
Ist das unter Trump ein attraktives Investment Case?
Ja.
Warum?
Weil, wie gesagt, die USA sicherlich anders vorgehen als nicht dogmatisch, durch Vorgaben, sondern wir sehen es ja in Texas beispielsweise, ja, also republikanisch durch und durch, aber ein Bundesstaat, wo wir massive Investitionen in Solarfelder haben, in nachhaltige Energien und die Themen. Also das würde ich jetzt überhaupt nicht an Trump festmachen, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir wieder in die Öl- und Gasindustrie investieren. Ja, klar, natürlich wird auch mehr gefrackt werden und diese Themen, aber die anderen Themen würde ich nicht außer Acht lassen, denn am Ende des Tages werden die USA da auch nicht drum herum kommen.
Gibt es auch einen Wechsel bei den Stilen? Würde der davon ausgehen? Also nicht mehr alles nur Growth und fertig, Risk on?
Es wird differenzierter werden. Also wir sind schon eher dafür, dass wir jetzt so langsam auch wieder eine Gegenbewegung sehen können, wo dividendenstarken Titel auch wieder sich besser entwickeln können, wo teilweise der Substanzwertbereich, auch wenn man da vorsichtig sein muss in der Breite, auch da wieder etwas bessere Tage sehen kann. Weil da gerade auch sehr viele Sektoren auch drunter sind, die auch von Deregulierungsmaßnahmen, die angesagt sind, profitieren können. Denken wir nur mal an den Finanzsektor, der davon sehr stark profitiert und profitieren wird, dass die Eigenkapitalhinterlegungen und Anforderungen nicht mehr so umfangreich sind. Oder eben mit den genannten auch Senkung auch der Unternehmenssteuer. Und das ist natürlich dann etwas, zum Beispiel dieser Rückenwind, der kommt, da profitieren die sehr international aufgestellten US-Tech-Konzerne, die dann ihre Zentralen in Irland und wo auch immer haben, die profitieren da nicht, weil die sowieso schon sehr viel weniger Steuern bezahlen, als das, was der Satz von 21 auf 15 im besten Fall bedeuten würde. Also ich glaube, wir haben einen effektiven Steuersatz bei Tech in den USA von 14%. Das heißt, die werden da nicht so viel davon profitieren, wie jetzt ein Versorger, ein Utility, der fast ausschließlich in den USA ist. Also das sind dann so selektiv dann auch die Chancen, die sich da bildet, wo wir dann sagen, ja, eben sowohl bei der Marktkapitalisierung als auch bei den Stilen so auf etwas mehr auf die Bereiche setzen, die jetzt hinten dran geblieben sind bei der ganzen Euphorie, die sich jetzt in den letzten Jahren gebildet haben. Und da sehen wir jetzt auch Potenzial. Und da sehen wir jetzt dann auch langsam die Katalysatoren, die eben auch dazu führen können, dass sie auch wiederentdeckt werden, wie Steuersenkung und Deregulierung.
Thomas, kommt Value wieder?
Ja, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Weil ich bin kein Freund von dieser Trennung zwischen Value oder Growth. Was wir sagen tatsächlich, wir setzen auf Qualität und Qualität definieren wir eigentlich eine vernünftige Bewertung. Unternehmen, die solide wachsen, die ihre Dividenden zahlen und da auch ein bestimmtes Wachstum haben, das nennen wir Qualität und das sind auch die Unternehmen, die jetzt momentan bestehen sollten. Diese Trennung Value oder Growth, die ist unwahrscheinlich schwierig, sauber durchzuführen, finde ich. Also da muss man sich dann schon wirklich das einzelne Unternehmen wieder anschauen.
So, holen wir uns mal Europa dazu. Jetzt wird's hässlich. No. Was sollte in Europa laufen, außer den Global Playern, die sowieso schon laufen? Die paar im DAX und natürlich auch in den anderen Indizes. Wo soll was herkommen, was irgendwie Fantasie verspricht?
Also ich glaube, in Europa verspricht schon ziemlich viel sogar Fantasie. Ich weiß, das kriegt man jetzt nicht zusammen, wenn man nach Europa blickt und vor allen Dingen nach Deutschland blickt. Und konjunkturell haben wir wirklich keinen Optimismus. Ja. Also konjunkturell auch nicht nur fürs dieses Jahr oder das nächste Jahr können wir in Deutschland wirklich wenig erwarten. Also wirklich sehr, sehr wenig. Ja. Wahrscheinlich werden wir nochmal sogar enttäuscht werden, weil diese Themen aus strukturellen Problemen und konjunkturellen Problemen, die kriegen wir so schnell hier nicht in den Griff. Ja. Also aber wir haben nach wie vor in Europa erstklassige Unternehmen, ja, die eben auf dem Weltmarkt aktiv sind. Und ich glaube, das haben die internationalen Investoren die letzten Jahre einfach beiseite gewischt. Ja, es gab, also einmal gab es Mag7. Warum soll ich nach Europa, wenn ich in den USA einen unglaublich starken Markt habe, der ständig mir ein riesen Gewinnwachstum gegeben hat, ja, der super liquide ist, wo ich mich ganz toll drin aufhalten kann, warum soll ich dann nach Europa blicken? Ja? Also wenn wir mit internationalen Investoren sprechen, ist das ja auch so ein bisschen, die winken beim Thema Europa eigentlich immer alle ab. Ja? Und wir haben auch schon fast diesen Zustand erreicht, ja, wo jemand aus dem Ausland schon negativer auf Deutschland blickt als die Deutschen selber. Das kommt auch selten vor, ja, aber da sind wir schon teilweise. Ja. Wow. Weil also die sind wirklich so diese ganzen Themen, so die machen einfach einen Bogen um den Markt. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder so an so einem Punkt angekommen, wo genau die Diskussion, die wir jetzt eigentlich die ganze Zeit führen, die führen ja alle, ja. Und dann, klar, man kann innerhalb der USA ausweichen und sich da breiter aufstellen, aber man kann eben auch mal wieder woanders mit der Taschenlampe reinleuchten. Und im Moment, wir sehen es ja year to date, ja, seit Jahresanfang kommen eben wieder viele nach Europa zurück. Und ich glaube, das wird auch tragen. Das wird auch weiter tragen. Denn wir haben kein Bewertungsproblem. Ja, also wir haben über die hohen Bewertungen aus USA gesprochen. Ja, wir sind in Europa jetzt nicht super günstig bewertet, aber durchschnittlich bewertet. Das ist also schon mal ein Faktor, wo man Haken hintermachen kann. Wir bekommen weiter deutlichere Zinssenkungen von der EZB. Wir erwarten 3 weitere Schritte jetzt noch zeitnah. Die nächsten Quartale ist auch ein Rückenwind für die Märkte. Wir haben das stabile globale Wachstum, 3%. 3% Wachstum real heißt 7% nominal. Von daher spricht da überhaupt nichts dagegen, dass auch die europäischen Unternehmen, die global aufgestellt sind, irgendwo ein Gewinnwachstum von 5-7% realisieren können. Warum nicht? Ja. So, und das Ganze mit einer vernünftigen Bewertung und ja, ein unterinvestierten Markt, der genau das Gegenteil von USA. Deswegen, wir sind da positiv drauf. Und deswegen glauben wir unbedingt nach Europa blicken, auch nach Deutschland blicken. Das sind die Potenziale und es werden immer mehr internationale Investoren werden sich auch breiter aufstellen müssen. Und das beginnt jetzt erst.
Dann ist der Dollar durchaus momentan noch ein Treiber, auch für Unternehmen, die nach Amerika exportieren. Aber ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Also wenn man jetzt mal in Deutschland alleine guckt, der DAX war derjenige, der gut gelaufen ist, der MDAX eigentlich gar nicht. Der hat also alles eingepreist, was es einzupreisen gab. Strukturell schwaches Wirtschaftswachstum, hohe Energiekosten, Nehmen wir doch mal Donald Trump beim Wort, wenn er dann irgendwo den Ukraine-Krieg ein Stückchen weit zurückfahren möchte, dann kann das positiv sein oder aber auch eine neue Bundesregierung, wenn sie dann die richtigen Wirtschaftsimpulse setzt. Das ist vor allen Dingen für lokale Unternehmen gut.
Ja. Und vielleicht auch mal ganz wegen dieser Frage. Es ist natürlich immer unheimlich schwer zu sagen, jetzt Europa wird jetzt die nächsten 6 Monate ganz toll und sehr viel besser als die USA laufen. Aber wenn man sich das mal langfristig dann überlegt, was sind die Performance-Treiber auch von einer Aktie und auch von einem Aktienmarkt und sich dann die einzelnen Komponenten dann auch anschaut, dann schließt das eben genau das an. Wenn man das dann addiert, und das ist eben auch eine Übung, die wir auch immer einmal im Jahr machen, einfach mit der ganz langen Brille 10 bis 15 Jahre und schauen, was treibt da die Wertentwicklung von Aktien. Da kamen wir zum Ergebnis, dass sogar unterm Strich europäische Aktien sogar per annum etwas mehr Performance-Potenzial haben als die USA. Genau. Und wenn man das nochmal aufkümmelt und sieht, man sieht dann auch, dass die Performance- und Werttreiber ganz unterschiedlich sind. Ja, die USA sind uns im Wachstum überlegen. Und dieses Umsatzwachstum ist auch weiterhin der größere Balken in den USA. Aber wir haben den größeren Performance-Balken bei der Dividende. Die Dividendenrendite in Europa ist inzwischen signifikant höher als in den USA. Wir haben einen weniger starken Bewertungsabzug wie die Amerikaner, weil wir eben jetzt leichte Überbewertungen haben und vom KGV deutlich übernormal sind, sondern wir sind sogar leicht drunter. Das heißt, Teile des US-Markts sind priced to perfection. In Europa sind Teile des Marktes priced to imperfection, ja? um bei dem Vokabular zu bleiben. Und dann noch genau der Punkt der Währung. Der Dollar ist eine der teuersten Währungen der Welt momentan. Wir sind auch beim realen, effektiven Wechselkurs sind wir auf dem höchsten Stand seit 1985. Und das kann noch ein paar Jahre so weitergehen. Aber wenn man mal nach 10, 15 Jahren schaut, spricht sehr viel dazu, dass der Dollar da anfängt, deutlich schwächer zu werden. Und wer das nicht glaubt, der soll einfach nach Amerika gehen, in den Supermarkt gehen, dann wird sagen, ja, erst bei 1,31 oder 1,40 wird es langsam für uns wieder erträglich. Ja? Also momentan ist mein Sohnemann in New York, der hat mir jetzt gerade wieder geschickt, der wollte ein Deo kaufen, $8. Boah. Ja? Das ist halt, das ist genau der Punkt, wo man sagt, ja, der Dollar ist sehr, sehr teuer. Und wenn man die längerfristige Perspektive hat, muss man und sollte man damit rechnen, dass er im Vergleich auch zum Euro auch wieder schwächer wird. Und das ist dann eben etwas, wo halt wir dann von der Währungsseite her einen gewissen Bonus haben, weil wir dann in einer eher günstigeren Währung investiert sind in Europa und man auf der US-Seite dann halt auch einen Währungsabschlag und Währungsverlust dann hinnehmen muss. Genau. Also deshalb, die Charakteristika der Märkte sind unterschiedlich und die Werttreiber sind auch unterschiedlich. Aber wenn man alles addiert, sieht es aus der langfristigen Perspektive für Europa nicht so schlecht aus. Und auf jeden Fall auf keinen Fall so schlecht, dass man Europa abschreiben und ignorieren sollte, sondern es eben gerade auch wegen den sehr spannenden Unternehmen, die drin sind, ein ganz wichtiger Markt auch weiterhin für uns.
Also Europa tendenziell sogar eher höher gewichten, als man das vielleicht die letzten Jahre getan hat.
Die letzten Jahre, im Verhältnis zu den letzten Jahren schon, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt aber bei uns auf der Investmentkonferenz tatsächlich auch mal die These gewagt, dass Europa Amerika in diesem Jahr outperformen könnte. Mhm.
Ja, wir haben uns, Reinhard Panse hat das bei uns auch schon mal gesagt, dass die Amerikaner, er hat das sogar auf eine ganze Dekade gezogen, auf die kommende. Aber dann auch, ob es da kommt, war eine steile These, die hier wahrscheinlich keiner mit vertritt. Aber was machen wir mit Deutschland? Das müssen wir natürlich noch mal ein bisschen besprechen. Man hat die letzten Wochen gesehen, man will es nicht mehr hören, aber man muss es ja immer wieder. Ich finde, wenn man jetzt auch Wahlkampf sieht, natürlich ist jetzt plötzlich das Migrationsthema ganz besonders hot und Merz geht da all in, um den Wahlkampf irgendwie für sich zu gestalten. Aber das ganze Thema, wie kriegen wir eigentlich die Wirtschaft wieder in Schwung, ist so komplett von der Bildfläche verschwunden politisch. Also sehr stark zumindest.
Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, momentan ist allein schon die Entwicklung im Markt ein Stück weit mit der Hoffnung verbunden, dass jetzt ein zwei Dinge passieren. Erstens eine handlungsfähige Regierung, die auch handeln will. Und das erwarten wir alles. Und auf der anderen Seite eben auch eine Regierung, die Wirtschaftsimpulse setzt. Und da sind sich eigentlich auch alle etablierten Parteien in der Mitte einig, dass sie das machen wollen, nur auf unterschiedliche Art. Die CDU, CSU möchte Steuern senken. Grüne, SPD wollen eher Subventionen anbieten. Also von daher fördern möchte die Wirtschaft eigentlich jeder. Jetzt müssen wir mal gucken, was für eine Koalition rauskommt und ob man sich dann in irgendeiner Form einigen kann. Weil ich sagte es ja gerade, CDU, CSU auf der einen Seite, Grüne, SPD auf der anderen Seite eher Subventionen. Das heißt, eher eine kontrollierte Investition in bestimmte Bereiche halte ich jetzt mal weniger davon. Das soll man dem Markt eigentlich überlassen. Aber da wird sich in der Koalition was finden müssen. Und das andere ist, glaube ich, auch, ich glaube, heute war im Bayerischen Rundfunk BR24 eine Studie angesprochen oder einen Podcast angesprochen, wo der Clemens Fuß zitiert worden ist und auch die Monika Schnitzer, die beide sagen, alles die Programme, die wir jetzt haben, die sind eigentlich ein bisschen zu kleinteilig und es fehlt auch so ein bisschen der strategische Mut oder strategische Weitblick. Also das ist, glaube ich, wo man auch hinschauen muss. Ich sage das eben, man erwartet eine Handlungsfähigkeit, die darf auch mal kommen und nicht dann irgendwo im Klein-Klein versickern.
Wenn man natürlich mit dem Blick von der Börse kommt, was müsste denn also eine neue Regierung, du hast es jetzt angesprochen, wenn wir eine handlungsfähige denn bekommen, die auch wirklich was tun will, was sind denn so die drei Sachen, die man anpacken muss?
Na, ich glaube schon, dass es genau das ist, was ich sagte. Du musst wirklich Richtung Unternehmenssteuersenkung denken, die muss aber auch einigermaßen finanzierbar sein. Aus dem Ausland wird immer geguckt, ob es eine Schuldenbremsenreform gibt. Daran glaube ich persönlich nicht. Das ist eine andere Diskussion. Aber ich glaube schon, dass man einen Wirtschaftsfonds auflegen wird, auch mit 2/3 Mehrheit, so vergleichbar meinetwegen zum Verteidigungsfonds und damit einen Impuls zu setzen. Und dann muss man ja sagen, wir haben eigentlich, es kam ja eben schon deutlich raus, das Tal ein Stück weit hinter uns. Ne? Also wir sind ja schon weit durchs Tal der Tränen gegangen und man sieht auch schon, dass die Frühindikatoren zumindest auf dem unteren Niveau gedreht haben, ein Stückchen nach oben kommen auf der einen Seite. Also von daher, kleine Impulse in die richtige Richtung könnten das Sentiment, was wir auch gerade gesagt haben, was massiv negativ ist, deutlich verändern. Die Positionierung im Markt ist nicht gerade pro Europa. Also auch da ein guter Stichwort, dass an den Kapitalmärkten letztendlich Europa gut laufen könnte.
Ich würde auch sagen, ich bin da vielleicht etwas optimistischer dahingehend, dass die Schuldenbremse dann doch vielleicht aufgeweicht wird, dass es der Preis sein kann für Friedrich Merz, für das Kanzleramt, wenn er es denn schaffen sollte. Das ermöglicht zumindest dann eben auch wieder eben ein paar Impulse zu setzen. Ich bin da auch eher im Camp, dass es eher auf Erleichterungen und Steuererleichterungen sein sollte. Aber man sollte sich durchaus auch ein Beispiel nehmen. Wir sind, glaube ich, hier bei uns sehr staatsgläubig geworden in den letzten Jahren. So der Kümmererstaat, die Vollkaskowirtschaft, der Staat muss alles sorgen, regulieren, überall eingreifen, überall seinen Senf dazugeben. Und das ist aber eins am anderen ist vielleicht per se nicht dramatisch, aber es ist die Summe, die der deutschen Wirtschaft Sand ins Getriebe streut. Da wieder mal einen wirklichen ernst gemeinten Deregulierungsschub, der kann wieder sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Kräfte freisetzen. Und das muss dann eben dann auch mit verbunden sein. Ja? Ein staatlicher Impuls über auch Steuererleichterungen, Steuersenkungen, wieder mehr Netto vom Brutto, sowohl für die Unternehmen als auch für die Haushalte, aber gleichzeitig auch wieder mehr Freiheit, mehr Regulierung und da dem bisherigen Trend entgegenwirken. Und das kann sich dann zu einem sehr, sehr positiven Momentum dann auch entwickeln. Aber da muss ein gewisses Umdenken stattfinden. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so eine Mitte-Links-Regierung schaffen wird.
Was fehlt, sind Investitionen. Ja. Ne? Und ich meine, Regulierung in der Vergangenheit war durchaus auch ein Hemmschuh für Investitionen von deutschen Unternehmen. Also wenn wir da durchaus sehen, dass es eher in die Richtung geht, dass ich nicht mehr Knüppel zwischen die Beine geschmissen bekomme, sondern vielleicht mir auch mal ein paar weggenommen werden, dann kann das eben zu Investitionen führen, was dann positiv wäre.
Hast du noch was vergessen?
Nee, es sind alle Themen angesprochen. Plus vielleicht wird noch Planungssicherheit dazu fügen. Wir haben ja doch auch eine Periode jetzt gehabt für die Unternehmen. Wir haben ziemlich viel hin und her gehabt, auch was so die Energiepolitik anbelangt, dass man zwei Schritte vorwärts, einen zurück. Ja, Industriestrompreis, wie lange wird der subventioniert? Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Dann kriegt halt auch die Investitionen wieder hin. Einfach noch in Ergänzung jetzt zu all den Themen, die ihr schon genannt hattet. Und beim Thema Schuldenbremse glaube ich auch. Am Ende des Tages wäre es gut, wenn es aufgeweicht würde, solange sie für sinnvolle Investitionen verwendet wird. Die Sorge ist ja immer, dass man die aufweicht, um dann umzuverteilen, ja, und dann haben wir tote Staatsschulden, ja, und das braucht natürlich kein Mensch. Solange wir die aber aufweichen, um damit wirklich nachhaltige Investitionen zu fördern, also in dem Sinne, dass wir da auch wirklich einen Payoff irgendwann bekommen, ja, dann macht es ja vollkommen Sinn. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir angelangt, dass wir sagen, okay, komm, wir können eigentlich mehr Schulden vertragen, solange die wirklich sinnvoll investiert werden. Und da stehen die Chancen dann natürlich schon besser, ja.
Da Philipp von Rhein in dem Moment jetzt gerade im Ohr von Flossbach von Storch, der immer sagt, Feuer frei für den General, solange wir in der Europäischen Union sind und alle anderen 120% des BIP machen, sind wir einfach die Trottel, die es halt nicht machen. Auf das gleiche Niveau hoch und zwar in einem Rutsch, natürlich nur für sinnvolle Dinge, aber dann kannst du schon wieder relativ viele Sachen anpacken.
Ja, man sieht es ja so ein bisschen auch an den Kapitalmärkten. Ja, wenn man sich die Bondmärkte anschaut, jetzt OATs, Bunds und so weiter, also wirklich die französischen Staatsanleihen, die italienischen, die Bundesanleihen, dann sieht man ja, dass der Markt genau diese Erwartung hat, dass tatsächlich auch Deutschland einfach mehr Schulden aufnehmen muss. Ja, und das ist genau dieses Punkt. Wir bekommen diese Divergenz oder Konvergenz, ja. Und zwar in dem Sinne, dass wir natürlich von dem Bund diese Bundprämie dann entsprechend dann sich verändert, ja. Also der Kapitalmarkt setzt genau auf dieses Thema. Ich glaube, es ist richtig.
Ich will noch einwenden zu dem Feuer frei. Wir schöpfen jetzt aus dem Vollen. Man darf eines nicht vergessen. Durch das, dass Deutschland sehr zurückhaltend ist, sind wir der tiefe Zinsanker in der Währungsunion.
Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt komplett die Vorsicht aufgeben, heißt das zwar klar, dass die Spreads wahrscheinlich sich konvergieren, nur das Gesamtzinsniveau wird halt einfach ein Stockwerk höher. Dann gehen wir Richtung Großbritannien oder Richtung USA. Und das ist dann halt auch etwas, wo es dann in manchen Bereichen bei staatlicher Finanzierung unangenehm wird.
Ich komme nochmal von der Börsenseite aus. Hat so ein Merz den Mut, so viel Euphorie und Aufschwung anzuzetteln, damit der MDAX auch ins Laufen kommt und alles andere drumherum? Sprich ein industrielles Wachstum?
Naja, die Erwartungshaltung ist niedrig, von daher ist es schon mal ganz, ganz gut.
Wir sehen, muss er nicht mal hochspringen.
Ganz gut zu starten, ja. Also von daher, die Hürde ist niedrig, über die gesprungen werden muss. Und von daher, wir haben es ja gesagt, auch die Positionierung ist relativ einseitig. Von daher braucht es gar nicht so viel, ja. Und deswegen dieses gar nicht so viel, die Chancen stehen schon ganz gut, ja, würde ich sagen. Und wenn wir nach Europa schauen, ich meine, wir haben vorhin über die Small Caps diskutiert, ja, wir gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, okay, also wenn wir nach Europa blicken und das Europa jetzt gerade entdeckt wird wieder von den Anlegern, dann kann man eigentlich auch ins Risiko gehen und kann es zweigleisig machen, nämlich nicht nur über die Large Caps, sondern vor allen Dingen auch über die Small Caps, weil da haben wir ja eine ganz andere Beschreibung als das, was wir vorhin für die USA geliefert haben. Die Small Caps in Europa sind unglaublich günstig. Ja, die handeln mit einem riesigen Bewertungsabschlag.
So. Fehlt halt allein an Wachstum.
Und genau. Und also für uns ist das aber so ein bisschen wie so eine Option. Ja, also wenn jetzt das, was wir diskutieren, sich nicht erfüllt, ja, und nicht sozusagen die Trigger kommen, dass es vom Ausblick her besser wird, dann meine, die Underperformance, die liegt hinter uns. Ja. Die haben schrecklich performt, ja, schrecklich. So, das heißt, werden sie sich jetzt noch mal viel schlechter entwickeln als die Large Caps, da sagen wir nein, ja. Kommt jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Quartalen gleich der Trigger, dass die Small Caps outperformen, who knows, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das ist halt ein asymmetrisches Chance-Risikoprofil, ja. Ich muss halt ein bisschen Geduld haben, aber irgendwann löst sich das auf und dann habe ich natürlich das höhere Beta, einfach die höhere Chance auf einen stärkeren Kursanstieg, ja. Also das würden wir wirklich zweigleisig machen, tatsächlich, ja.
Und was halt auch sehr wichtig ist, tatsächlich eine Sentimentsverbesserung. Weil wenn man mal jetzt reinschaut, so auch auf die Fundamentaldaten auch der europäischen und auch der deutschen Konsumenten, ist die Lage gar nicht so schlecht. Weil wir haben immer noch relativ hohe Ersparnisse, wir haben sehr hohe Sparquoten hier in Europa. Wir sind eigentlich, was die Sparquote betrifft, schon im Krisenmodus. Mhm. Ja. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber auch Reallöhne, die wieder steigen. Also das sind so Zutaten, da braucht es nicht mehr viel. Auch einfach mehr Optimismus, dass auch wieder mehr ausgegeben wird, dass wieder mehr investiert wird, dass wieder mehr konsumiert wird, der dann eine ganz positive dann Spirale in Gang setzen kann. Also deshalb so ein paar Impulse von der Politik können gesetzt werden. Sie können auch extern gesetzt werden, was man auch in Europa auch nicht vergessen darf. Wir haben immer noch Krieg in Osteuropa. Und das besteht hoffentlich immer noch die Chance, dass es dann auch mal zumindest zu einem Waffenstillstand und auch zu einem Frieden kommt. Und das ist dann auch etwas, was dann auch plötzlich die Stimmungslage plötzlich wieder sehr positiv beeinflussen kann. Also das sind alles Dinge, die durchaus nicht unwahrscheinlich sind und passieren können, was dann plötzlich dann Europa wieder in einem besseren Licht dastehen lässt.
Ja, sehe ich ähnlich im Prinzip. Und ich meine, du hast vorhin unsere geopolitische Analystin Anna Rosenberg erwähnt, die sagt auch, die Chance auf einen Waffenstillstand im zweiten Halbjahr ist da. Was man allerdings auch klar dazu sagen muss, dass es deshalb in einen kurzfristig sicheren Frieden mündet, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt erstmal nicht so hoch. Da wird schon einiges dann in die Verhandlungen geworfen werden. Das heißt, auch die Ausgaben für Rüstung, die bleiben bestehen und auch deutlich höher als das 2%-Ziel, was bisher die NATO hat.
So, die Herren, jetzt so gegen Ende. Jetzt will ich noch von jedem die eine heiße, spannende Investment-Idee.
Die Jahr eine 2025, heiße, spannende,
oh wow. Die nicht jeder auf dem Zettel hat. Also bevor ihr jetzt mit dem kommt, was wir hier gerade schon so besprochen hat.
Also ich habe ich schon anklingen lassen. Also ich würde durchaus mal darauf setzen, dass die Bundesregierung Impulse setzen wird und die günstige Bewertung gerade der MDAX-Titel interessant sein kann, mal was zu machen, was bisher wenige gemacht haben.
Mhm. Tilman?
Also ich traue den Dividenden einfach dieses Jahr wieder was zu. Das heißt also, für mich sind die Dividendenstrategien vorne.
Okay.
Joachim? Dividende passt immer ins Portfolio, würde ich auch sagen, sind wir auch dabei. Aber wer noch ein bisschen Ergänzung haben will, Europa, da auch zweite Reihe, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und ich würde auch nach Japan gucken. Ja, meine, da hatten wir eine super Performance, jetzt haben wir aber die letzten 10 Monate nur noch Seitwärtsbewegung. Ist ein Markt, der taucht in den Themen, über die wir jetzt eine Stunde diskutiert haben, gar nicht auf, Zollthematiken und so weiter. Ja, ist günstig bewertet, hat ein super Gewinnwachstum. Also wer ein bisschen breiter diversifizieren will, auch mal auch japanisch.
Aber hat so ein bisschen das Gefühl, ist halt wieder jetzt aus dem Blickpunkt verschwunden.
Ja, super.
Sagt, ist halt jetzt wieder schon
platt. Super.
Ja, wenn es genau so bleibt, ist halt, ja, halt langweilig.
Das genau.
Ist wieder ja, 30 Jahre davor.
Ist die Zeit mit 89. Aber nee, das ja gerade nicht. Denn wir haben da unglaublich einmal auf der Unternehmensebene Richtung Shareholder-Value-Gedanken. Die Unternehmen sind heute ganz anders aufgestellt. Die haben eben diese 3 Jahrzehnte hinter sich. Und jetzt hat man mal einmal hingeguckt und hat dann eine unglaubliche Performance gemacht. Aber der Markt ist ja nicht teurer geworden, weil das Unternehmensgewinnwachstum war ja auch unglaublich. Ja? Und es setzt sich jetzt Quartal für Quartal fort. Und deswegen, da werden auch wieder mehr Investoren hinschauen. Ich glaube, das ist eine super Alternative, die noch gar nicht viele auf dem Radarschirm haben.
Was ist nach der großen Rallye mit Gold? Es ist immer so 50-50, der einen lieben es, der anderen ist es völlig egal. Ist das der sichere Hafen, wenn es mal wieder volatiler wird, den man auch jetzt braucht? Oder kann man sagen, okay, ist halt gut gelaufen, passt schon.
Also in unserer Asset Allocation ist es ein fester Bestandteil. Das schwankt immer ein bisschen. Also wenn wir jetzt Richtung 3000 gehen, klar, dann reduzieren wir auch. Aber dass grundsätzlich Gold da reingehört als Diversifikator, Stabilisator, das hat es unter Beweis gestellt. Also vor diesem Aspekt, vor diesem Hintergrund, ja, gehört in breit aufgestelltes Portfolio rein.
Für mich auch Gold weiterhin von 2 Dingen ganz gut unterstützt. Auf der einen Seite wird es weiterhin kräftig von Emerging Market Zentralbanken gekauft.
Ja.
Also da sehen wir auch weiterhin dieser Trend, dass die Emerging Market Zentralbanken, gerade jetzt die nicht gerade so freundlich den USA gesinnt sind, ihre Devisenreserven umschichten in mehr in das Gold hinein. Also das ist ein struktureller Nachfrager, der da ist. Und das Zweite ist, es ist weiterhin durchaus ein guter Hedge gegenüber Zentralbankversagen. Zentralbankversagen dahingehend, wir haben da sehr starke Schuldenpolitik. Und man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht dann auch mit den Defiziten, vielleicht gerade auch in den USA, ob da nicht irgendwann dann auch wieder die Hoffnung kommt, dass die Notenbank, die Fed, die Schulden dann auch wieder monetisieren wird. Und das ist etwas, so eine Option, die jetzt nicht in näherer Zukunft, aber in den kommenden Jahren durchaus passieren kann, wo Gold dann auch so ein gewisser Schutz dann dagegen ist. Es ist jetzt nicht per se ein Inflationsschutz, es ist mehr ein Schutz gegen Zentralbankversagen in der einen oder anderen Richtung. Entweder man hat den Eindruck, sie sind bei der Inflation hinten dran, oder sie gehen über in die finanzielle Repression mit negativen Realzinsen. Das ist dann so die Zeit, wo Gold nochmal zusätzlich glänzt.
Mhm. Du auch Gold?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt Gold unbedingt kaufen müsste, wenn ich es nicht schon hätte. Also wir sind da auch so, dass wir sagen, wir sind halt, haben es im Portfolio drin, aber es gibt keinen Grund, warum Gold abbrechen sollte. Also Verschuldung war hier das Thema, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn man mal schaut, im Markt sind letztes Jahr circa 5.000 Tonnen Gold gekauft worden, 1.000 davon von den Zentralbanken. Die letzten 3 Jahre jetzt bereits schon haben sie mehr als das Doppelte gekauft, als was sie in den 10 Jahren pro Jahr davor gekauft haben. Um vielleicht auch mal noch eine andere Zahl zu nennen, eine polnische Zentralbank hat momentan 17% Goldreserven. Ich glaube, EZB und Dollar liegen so bei 70, da ist noch viel Luft. Das Thema Deglobalisierung, Unsicherheiten etc. etc., was es da auch an Friktionen gibt, und wir haben eine Menge von geopolitischen Unsicherheitsherden. In Summe ist Gold sicherlich etwas, was man im Portfolio haben sollte.
Wie sehr beeinflusst das? Es gibt jetzt doch immer mehr Meldungen, dass auch eine weitere Ausdehnung der Handelsstreitigkeiten auch Gold mal betroffen sein könnte. Auch da gibt es mittlerweile einige Meldungen dazu. Ich las die Woche einen Artikel, glaube ich, im Kapital war es, dass sehr viele Banken in London jetzt sehr hektisch versuchen, physisches Gold aus den Londoner Tresors in die USA zu bringen, in die großen Rohstoffbörsen. Und die Bank of England die Tage schon gewarnt hat, dass sie dem Ansturm nicht hinterherkommen in der Logistik. Ist ja nicht so, dass das nur ein paar Zettel sind, die man da von A nach B bringt.
Da habe ich keine Meinung. Ja.
Ist euch egal.
Ja. Ist egal, wo das Gold liegt. Hauptsache es liegt sicher.
Hauptsache es liegt in der Schweiz. Das war
naja, gut, ich meine, es macht ja, die Überlegungen machen schon Sinn, weil die Leute kaufen Gold oder auch die Zentralbank. Ich meine, du hast es angesprochen, ja. Ich meine, wer sind die Käufer? Das sind oftmals Zentralbanken, und die kaufen es aus einem bestimmten Grund, nämlich um dann fungibel zu sein, um da drauf zu sitzen und eben nicht Sanktionen zu unterliegen und diesen Themen. Also von daher macht es schon Sinn, wenn man aus diesen Beweggründen Gold kauft, dass man dann auch ganz konsequent natürlich auch mit den Verwahrstellen dann entsprechend da stringent ist. Also.
Die Herren, ich habe von Matze hier hinten schon wilde Gesten bekommen, dass wir uns hier schön verplaudern. Es gibt natürlich noch 1.000 Themen, aber das können wir auch jetzt hier heute noch beim Weinchen besprechen. Deswegen sage ich vielen Dank an euch
für eure Expertise, eure Zeit. Okay, ciao.